Hi, mein Name ist Patrick Rosenblatt. Ich leite seit 10 Jahren die Shopify Plus Agentur, eShop Guide. In diesen 10 Jahren haben wir sehr viel Erfahrung mit Shopify gesammelt und sind auch in das ein oder andere Fettnäpfchen getreten. Und diese Erfahrungen wollen wir hier und heute teilen. Willkommen bei Shopify für Profis. Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie man am besten Internationalisierung mit Shopify umsetzt. Da gibt es zwei große Möglichkeiten. Das eine ist, man setzt auf Shopify Markets. Das ist praktisch eine Internationalisierungsoption, wo man alles aus einer Instanz macht. Und die andere Möglichkeit ist ein Multi-Instanz- oder Multi-Store-Ansatz, wo man mehrere Shopify-Instanzen hat dann für unterschiedliche Märkte. Da die Abwägung, was schlauer und was besser für jede jeweilige Situation ist, gar nicht so einfach ist, habe ich heute einen Experten mit dabei, nämlich den Christian, seines Zeichens Internationalisierungsexperte bei uns. Und ihn werden wir heute Löcher in den Bauch fragen. Hi Christian, erzähl mal, was du bei uns machst.
Hi Patrick, grüß dich. Ja, ich bin Projektmanager Lead bei eShop Guide. Das heißt, ich betreue A Projekte, auch großer international agierender Brands, wie zum Beispiel, also sind Brands bei wie New Balance, wie Bugatti, wie Brain Effect, die tatsächlich den internationalen Markt auch bespielen. Bin sehr stark involviert, immer auch in das Entwicklung, in das Entwickeln der Lösungen. Und ich bin darüber hinaus Internationalisierungsexperte, wie Patrick gesagt hat, bei uns. Das heißt, in der Regel viele Projekte, die wir machen, gehen zumindest kurz einmal über meinen Tisch, dass ich mal einen Blick drüber geworfen habe, ob das so auch funktioniert, wie wir uns das überlegt haben. Ich freue mich dabei zu sein heute. Glaube ich, ein sehr spannendes Thema, insbesondere auch, weil in den letzten Monaten, Jahren vielleicht sogar relativ viel bei Shopify passiert ist, was Internationalisierung angeht, welche Möglichkeiten Shopify Markets mittlerweile mit sich bringt. Genau, und dann schauen wir mal heute, dass wir da so ein bisschen in die Tiefe gehen können.
Cool. Danke dir, dass du dir auch die Zeit nimmst. Genau, das ist schon angedeutet. Da hat sich in den letzten Jahren viel getan bei Shopify. Wie eigentlich an allen Ecken und Enden von Shopify. Früher war es ja so, gut, du konntest vielleicht auch übersetzen. Ne? Also konntest irgendwie einen Shop in mehreren Sprachen haben in einer Instanz. Aber darüber hinaus ging halt eigentlich nicht viel. Da ist das korrektere Wort, wir sprechen jetzt von Internationalisierung, aber das korrektere Wort ist ja eigentlich Lokalisierung, dass du marktspezifische Inhalte, Preise, Währungen, Sprachen, Zölle und irgendwie brauchst. Also da hängt ja super viel dran. Und ich glaube, das muss man dann einfach lernen mit der Zeit, dass diese Internationalisierungsfragestellung eigentlich eine Architekturfrage ist. Also bei uns ist es so, ich bin ja im Vertrieb, ich mache die Erstgespräche und dann stolper ich mit den Kunden genau über diese Frage. Und dann hole ich dich ja hinzu, wenn es ein bisschen tiefer gehen soll. Wie näherst du dich ganz grob dieser Fragestellung Markets versus Multi-Instanz, und ja, vielleicht kannst du da so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen plaudern, wo du da gedanklich immer startest.
Vielleicht vorab mal, ich würde sogar ein drittes Modell von vornherein schon mal mit in den Raum schmeißen, was oft vergessen wird. Man kann letzten Endes auch ein hybrides Modell fahren. Also immer wenn wir Shopify Markets denken, denken wir, es gibt einen Shop und dann lokalisieren wir über Shopify Markets. Oder aber es gibt einzelne Instanzen, also jedes Land zum Beispiel bekommt einen eigenen Shop. Man kann aber zum Beispiel im Hybridmodell auch sagen, okay, wir haben jetzt einen EU-Shop und in dem EU-Shop haben wir einzelne Märkte für die einzelnen Länder. Dazu haben wir aber auch noch einen USA-Shop oder ähnliches, wo gegebenenfalls auch Markets dann wieder im Einsatz ist. Das heißt, eigentlich sind drei Modelle oft.
So ein Hybridmodell, praktisch das dritte Modell.
Genau.
Ja, okay.
Vorab vielleicht einmal, es gibt, und das ist, glaube ich, die Quintessenz von allem, es gibt keine allgemeingültige, richtige Lösung, die man default im Prinzip über alles drüber stülpen kann. Und das heißt, es ist immer eine Frage, wo man individuell auch je Kunde, je Prozess, je Prozesslandschaft, je Systemlandschaft hinschauen muss, genau, also analysieren muss, was ist für den Kunden jetzt tatsächlich gegebenenfalls das richtige Modell. Shopify Markets war ursprünglich mal dafür gedacht, dass relativ schnell über das, was du gerade erzählt hast, hinaus lokalisiert werden kann. Also wenn ich zum Beispiel schon in Deutschland Geschäft habe, ich möchte jetzt auch in den Niederlanden verkaufen. Ich habe den Versand, das ist relativ simpel, immer schon über Shopify abzudecken gewesen. Aber jetzt möchte ich in den Niederlanden zum Beispiel auch andere Produkte haben. Ich habe andere Preise etc. Genau dann kommt letzten Endes Shopify Markets ins Spiel. Wir aus eShop-Guide-Sicht, also für mich ist Effizienz ein sehr großes Thema. A, wollen wir natürlich ein Modell entwickeln, was für den Händler selber das effizienteste Modell ist. Aber auch für uns, wir müssen ein Projekt letzten Endes machen. Wir schauen auch, dass das Projekt natürlich möglichst effizient läuft. Das heißt, ich schaue immer erstmal hin oder wir, ist es möglich, die Anforderungen und die Prozesse, die da sind, sinnvoll in einer Einshop-Lösung mit Shopify Markets umzusetzen? Weil dann haben wir nicht, ich nenne es mal den Overhead davon, dass wir mehrere Backends haben, mehrere Shops pflegen müssen, etc. App-Kosten würden gegebenenfalls hier Shop anfallen, etc. Das heißt, wenn möglich und man auf Effizienz auch schaut, ist es immer am einfachsten und für den Start oft auch am sinnvollsten, mit einer Einshop-Lösung zu gehen und über Markets zu lokalisieren. Es gibt letzten Endes schon ein paar ganz klare Stolpersteine. Da gehen wir im Verlauf leider noch ein bisschen tiefer drauf ein. Wenn zum Beispiel unterschiedliche Business Units existieren. Also es gibt eine ganz klare Business Unit zum Beispiel für Deutschland, es gibt eine für Frankreich, es gibt eine für USA und entsprechend auch Auszahlungskonten. Also wo wandert das Geld letzten Endes zum Beispiel hin, wenn das separate Konten sein sollen, wenn separate Benachrichtigungen, zum Beispiel die Bestellbestätigung rausgehen soll etc. Wenn das sehr stark getrennt sein soll, geht die Nadel relativ schnell dazu rüber, dass man sagt, okay, wir bräuchten eine Multi-Instanz, also mehrere Shops, weil da hat Shopify einfach aktuell technische Limitierungen, was da ist. Zum Beispiel auch ein Thema, wenn wir über Produkte sprechen. Ich hatte gerade schon gesagt, wenn wir lokalisieren und entscheiden wollen, okay, es gibt ein gewisses Produkt, was in Deutschland zum Beispiel verkauft werden soll, in Frankreich aber nicht. Solange wir auf Produktebene uns bewegen, ist das mit Shopify Markets relativ einfach möglich. Wenn wir jetzt aber auf Variantenebene denken, das heißt, der Schuh, den gibt es grundsätzlich in allen Ländern, aber in, ich sage jetzt einfach mal willkürliches Beispiel, in Frankreich, die werden keine Übergrößen verkauft. Da gibt es nur bis Schuhgröße 44 zum Beispiel, wohingegen in Deutschland bis Schuhgröße 47 verkauft wird. Wir können in Shopify Markets keine Varianten marktspezifisch ausspielen. Ja, das heißt, das könnte auch ein Kriterium zum Beispiel sein, das zu entscheiden. Vielleicht zusammengefasst einmal kurz, ich würde erstmal immer gucken, geht das mit einem Shop? Wollen wir einen Markt zum Beispiel hinzunehmen? Können wir das mit Markets abbilden? Und dann würden wir entsprechend da die nötigen To-Dos entwickeln. Darüber hinaus, wenn es mehr wird und umso größer die Differenzen einfach sind zwischen den Märkten gegebenenfalls auch, umso klarer geht es entweder in ein Hybridmodell oder in ein Multi-Instanz, also Multi-Shop-Modell letzten Endes rein.
Ja, das ergibt Sinn. Also ich nehme da mit und so nähern wir uns dem ja, dass du bei Markets schon sinnvoll lokalisieren kannst dann für die verschiedenen Märkte. Aber je, ich sag mal, unterschiedliche die Märkte auch in einer Unternehmensorganisation organisiert werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Multi-Instanz benötigst. Also was wir den Kunden dann immer mitgeben, ist im Prinzip, also ein Konzern kommt zu uns, der hat wirklich landesspezifische Units, landesspezifische Ziele und, und. Selbst wenn es technisch große Überschneidungen zwischen den Anforderungen gibt, kann es trotzdem Sinn machen, weil jede Unit ja ihre eigenen, also ihre eigenen Ziele verfolgen will und auch die Flexibilität haben will, diese dann in unterschiedlichen Instanzen abzubilden. Andererseits, wenn jetzt Brands auf uns zukommen oder Unternehmen, die zentral gesteuert werden, die aus der Zentrale heraus weitere Märkte sozusagen erobern, dann kann es gut sein, dass das irgendwie über Market Sinn macht, weil du dann ja auch dein Schuhgrößenbeispiel dann ja nicht zwingend irgendwie über den übergroßen Versand aus Frankreich irgendwie ausschließen musst. Und vielleicht die Hybridvariante, die habe ich häufig im Kopf, wenn du Unternehmen hast, die eigentlich relativ zentral organisiert sind, zum Beispiel dann die EU über Markets abspielen, aber für Ostasien oder irgendwie Amerikas dann Distributoren haben, die eigentlich Klone des Shops bekommen, aber die ja unterschiedliche Entitäten, sogar unterschiedliche Unternehmen sind, die auch nicht Zugriff auf Preise, auf Reportings und so weiter des Kernmarktes haben sollen, dass da eine Auftrennung dann Sinn machen kann.
Vielleicht ergänzt noch eine Sache. Irgendwo entlang der Prozesse müssen diese Lokalisierungsthemen entsprechend abgebildet werden. Wenn wir zum Beispiel jetzt ein PIM-System im Einsatz haben, wo tatsächlich viel der Lokalisierung für die Produkte tatsächlich schon stattfindet und wir spielen über die Schnittstelle rein und steuern im Prinzip über Middleware gegebenenfalls, dann kann zum Beispiel auch bei komplexerer Lokalisierungslogik eine Einshop-Lösung reichen. Wenn aber kein PIM zum Beispiel vorhanden ist und die komplette Lokalisierungslogik in Shopify stattfinden soll, da könnte es vielleicht sinnvoller sein, auch eine Multishop-Lösung dann zu machen. Das heißt, es ist immer auch ein bisschen eine Frage, wo findet die Lokalisierung tatsächlich statt?
Ja, genau. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir hilft es dann immer am Anfang ein bisschen zu zeichnen, ne? Und mal dieses Thema an die Wand zu werfen und die Länder und die Datenströme. Das sollte typischerweise der Startpunkt für diese dann Architekturfrage eigentlich sein. Markets versus Multistore versus Hybrid. Du hattest gerade schon so ein bisschen über die Implikationen gesprochen, wenn es dann Multistore ist. Ich muss gestehen, Shopify tut natürlich viel, um diese Multi-Store-Experience auch besser zu machen. Allerdings gibt es so ein paar Themen, die hast du dann einfach. Ne? Du hast gerade schon erwähnt, zum Beispiel, es ist schon so, dass du dann in jeder Instanz dann wieder die Apps installieren musst und den Content pflegen musst und so weiter. Und bei Markets ist das aber nicht so, da muss ich den Content nur einmalig pflegen.
Also grundsätzlich ist Markets sehr gereift in der letzten Zeit. Es ist nach wie vor so, dass ich für einen Shop zum Beispiel eine Basissprache habe. Das heißt, ich pflege einmal im Standard tendenziell, zum Beispiel, wenn ich grundsätzlich Firmensitz in Deutschland habe, Zentrale vielleicht, würde ich die Inhalte, Content, auch Produktbeschreibungen etc., würde ich in Deutsch im Frontend-Editor hinterlegen. Und kann von da zum einen weg übersetzen. Ich kann aber auch im selben Shop in den Frontend Editor reingehen und dort tatsächlich marktspezifischen Content hinterlegen. Das heißt, ich kann tatsächlich eine komplett eigenständige Startseite zum Beispiel aufbauen, eine komplett andere Struktur, andere Sektionen, andere Inhalte, die dort dargestellt werden. Also das ist mittlerweile möglich, das über Shopify Markets, über den Kontext des Landes letzten Endes auch zu hinterlegen und zu pflegen. Und dann von da auch wieder weg zu übersetzen. Was in Shopify nicht ist, dass man im Prinzip den Content tatsächlich je Sprache oder je Markt individuell dann hinterlegt, sondern es gibt immer eine Basissprache und von dieser Basissprache lokalisiere ich dann tatsächlich sowohl meine Inhalte als auch die Übersetzungen.
So ein bisschen alles kann, nichts muss,
Genau.
mäßig. Und Produktpreise, die sind auch lokalisierbar in Markets.
Genau, also Shopify unterteilt sowohl einmal zwischen den Märkten und auch zwischen den Katalogen. Das heißt, ich kann verschiedene Märkte anlegen, wie viele, ist ein bisschen abhängig vom Shopify-Plan. Und ich kann unterschiedliche Produktkataloge anlegen. Und diese Kataloge kann ich dann einzelnen Märkten zuordnen. Das heißt, es ist zum Beispiel auch ein Modell möglich, dass ich einen deutschen Markt habe, einen italienischen Markt und einen französischen Markt, aber nur einen EU-Katalog zum Beispiel, wo dann die entsprechenden Produkte mit den Europreisen drin sind und diesen Katalog weise ich eben zum Beispiel genau diesen Märkten zu. Dadurch, dass diese Trennung da ist, hat man deutlich mehr Flexibilität noch, weil man braucht nicht für jeden Markt individuell einen eigenen Katalog zum Beispiel pflegen, sondern kann auch gruppierte Kataloge für die einzelnen Märkte dann machen.
Okay. Ist ja, glaube ich, auch in der, also ich bin mir nicht sicher, ob man in der EU überhaupt über unterschiedliche Preise gehen darf. Aber genau, es ist ein Thema, was man abbilden kann. Vielleicht dann auch noch ein weiteres Thema, was ich immer wieder gefragt bekomme, ist, So der ganze Marketing-Aspekt, vielleicht können wir einmal mit SEO anfangen, weil das ist ja die technische Komponente. Würdest du sagen, dass Markets inzwischen, wie gesagt, hat sich ja viel getan mit den Subdomains und, Markets inzwischen, ich sag mal, Suchmaschinen optimiert auch gestaltet werden kann? Oder gibt es da krasse Vorteile, wenn man das im Multistore macht?
Also Shopify hat auch schon viel in das SEO-Thema letzten Endes investiert in der letzten Zeit. Ich würde so weit gehen, um zu sagen, dass SEO nicht zwingend ein Entscheidungskriterium ist für die eine oder andere Lösung. Out of the box ist es mit Shopify Markets so, die Harep Langs werden entsprechend gesetzt. Ich kann sowohl eine allgemeine Top-Level-Domain zum Beispiel nehmen und dann mit Sprachmarket-Foldern arbeiten. Ich kann aber auch eigene Top-Level-Domains je Markt hinterlegen, zum Beispiel ich kann Subdomains hinterlegen etc. Das heißt, es ist viel out of the box möglich. Wir als eShop machen immer noch so ein bisschen Optimierung in die Richtung, wenn es wirklich eine Einshop-Lösung mit Markets ist. Das heißt, da würde ich schon sagen, dass das nicht die Gretchenfrage bei der Entscheidung letzten Endes ist. Wenn man von oben drauf guckt und überlegt, denkt man, okay, ich habe einen eigenständigen Shop zum Beispiel für Österreich, da eine Top-Level-Domain, das heißt, ich habe eine stärkere SEO-Power tatsächlich dann lokalisiert für den Shop gegebenenfalls auch. Das ist aber mittlerweile gleichermaßen mit einer Einshop-Lösung für verschiedene Länder möglich, mit ein bisschen SEO-Tweaks. Wir arbeiten super eng dann immer mit den SEO-Agenturen logischerweise auch zusammen. Für die ist Shopify auch nicht neu. Die haben sehr klare Vorstellungen dann zu teilen auch einfach. Und da wird super viel auch zum Teil Custom von uns dann optimiert und umgesetzt.
Okay, also das geht dann schon zu einem gewissen Grad, dass man auch auf individuelle Anforderungen eingehen kann. Okay. Dann auch noch in dem Marketing-Bucket ist so das ganze Thema, also als Marketing-Art, lass uns mal Performance-Marketing angucken und dann auch Kampagnen-Tracking. Jetzt gerade haben wir einen Kunden, da sind wir leider in einem NDA, aber der hat eine starke Internationalisierungsstrategie jetzt für dieses und auch nächstes Jahr. Der sieht zum Beispiel, dass er in seinem Heimatmarkt sehr gute Conversions hat, in den lokalen Märkten über Deutschland hinaus sehr schlechte, was zugeschrieben wird zu der Markenbekanntheit dann in diesen externen Märkten, weil es auch ein sehr vertrauens Produkt ist, was einfach mehr viel Vertrauen benötigt. Das heißt, die werden jetzt viel investieren in Marketingkampagnen in den spezifischen Ländern. Glaubst du, dass, ich sag mal, das Reporting, was Shopify dort anbietet, ausreicht und oder weißt du, ob die typischen Analytics-Tools, die man so anschließt, und ich meine jetzt nicht nur Google Analytics, sondern auch sowas wie GetClear oder sowas, das dann vernünftig abbilden kann in Markets?
Also grundsätzlich erfasst Shopify jede Session und auch jede Transaktion dann marktspezifisch. Das heißt, Shopify weiß genau, okay, der Kunde kam gerade aus Frankreich, der wurde, weil das kann man einstellen, Shopify automatisch in zum Beispiel den französischen Markt geleitet. Die Events werden da getrackt. Das heißt, diese länderspezifische Identifikation, die ist gegeben. Ob das Shopify Analytics Dashboard ausreichend ist, ist nochmal eine grundsätzliche Frage letzten Endes. Nichtsdestotrotz, es bietet viele Einblicke tatsächlich, wo kommt der Traffic her, über welche Kanäle kam es. Letzten Endes ist es deutlich besser auch schon geworden, als es in der Vergangenheit oder vor ein paar Jahren vielleicht war. Umso mehr wir aber auch, ich sage mal jetzt, unterschiedliche Marketingkampagnen zum Beispiel ja fahren, umso mehr kommen wir wieder zu dem Ausgangspunkt, so ein bisschen umso mehr differenziert sich eigentlich gegebenenfalls Business-Logik, unterscheiden sich gegebenenfalls Ziele und umso differenzierter auch die Marketingkampagnen gegebenenfalls sind, umso mehr würde das vielleicht auch einfach dafür sprechen, eine Multishop-Lösung letzten Endes zu machen. Ansonsten die Tracking-Tools, sei es jetzt klar, sei es Google Analytics etc., da ist schon sehr klar ersichtlich und auch die Reports und so können so gebaut werden, dass tatsächlich sichtbar ist, welcher Traffic ist jetzt für welchen Markt und für welches Land angefallen. Wenn ich jetzt aber wieder eigenständige Teams habe, die mit den Daten arbeiten, die vielleicht die anderen Daten gar nicht sehen sollen oder sehen
Ja, genau.
dürfen, dann muss irgendwo wieder auch eine Trennung letzten Endes her, und dann sind wir vielleicht auch wieder bei der Multishop-Lösung.
Ja. Ja, ich glaube, da ist wichtig zu berücksichtigen oder das so zu sehen, wenn ich differenziere für unterschiedliche Märkte, aber wir könnten genau das gleiche Gespräch über unterschiedliche Vertriebskanäle haben, dann muss das einen wirtschaftlichen Mehrwert bieten, der höher ist als die erhöhten Kosten, die ich dafür habe, Sachen individuell zu bespielen. Und das ist ja nicht nur eine Shopify oder eine Technologiefragestellung, das ist auch eine Manpower-Fragestellung oder Womanpower. Und diese Abwägung gilt es halt zu treffen. Dann mache ich irgendwie, das habe ich ja auch in Anführungszeichen früher gehabt, wenn ich mich dazu entscheide, lokale Filialen irgendwie aufzuziehen, dann habe ich da natürlich Kosten und erhoffe mir dadurch den Vorteil, einen besseren Markteintritt zu haben. Und diese Abwägung, die muss man dann treffen und dann halt auch, ich sag mal, fein damit sein, dass ja klar ist, Multi-Store oder es ist herausfordernder oder anstrengender, mehrere Stores zu pflegen, genauso wie es kostenintensiver ist, mehrere Filialen zu hausmeistern. Aber ich habe davon ja auch einen Mehrwert und das muss klar sein. Individualität um der Individualität willen oder aufgrund firmenpolitischer Gründe ist typischerweise nicht die schlauste Idee und ich glaube, das ist auch unabhängig von Shopify. Vielleicht können wir noch mal auf einen letzten Aspekt in dieser Abwägung Markets versus Multistore eingehen, nämlich Fulfillment, Logistik, Bestände. Shopify hat ja also du hast ja die Möglichkeit, in Shopify unterschiedliche Standorte und somit auch Lagerstandorte festzulegen. Haben wir das schon mal durchgedribbelt, weil da hängt dann ja auch im Zweifel die ganze Zollthematik, ne? Also von welchem Standort geht es dann in welches Land? Kannst du da vielleicht mal ein bisschen zu reflektieren?
Genau, also grundsätzlich unterschiedliche Lager können angelegt werden. So relativ nah jetzt für mich fällt mir zum Beispiel Nitro Snowboards ein, die sowohl D2C als auch B2B als auch ausgewählte, ich sag mal, Teamfahrer, Händler etc. abbilden und auch die bespielen zu Teilen aus unterschiedlichen Lagern. Die haben zum Beispiel ein Lager in Österreich, beziehungsweise eins in Deutschland, die haben eins in der Schweiz und die bespielen unterschiedliche Märkte aus entsprechend unterschiedlichen Lagern. Grundsätzlich die Bestandsverfolgung kann zum einen eingerichtet werden, dann für die einzelnen Lagerstandorte. Wir können auch ein sehr klares Bestellrouting letzten Endes machen und sehr klar definieren, okay, wenn der Kunde aus der Schweiz oder in einem Schweizer Markt bestellt, soll das immer nur aus diesem Schweizer Lager genommen werden oder aber es soll vorrangig aus dem Schweizer Lager zum Beispiel genommen werden, wenn dort nicht mehr verfügbar, soll aber ans österreichische Lager zum Beispiel geroutet werden. Also sowas ist einstellbar in Shopify und funktioniert tatsächlich auch sehr stabil und solide, wenn wir rein mal auf Inventar und wo wird der Bestand tatsächlich hergenommen. Darüber hinaus können auch unterschiedliche Fulfillment-Dienstleister in Shopify angebunden werden. Die können dann auch einzelnen Märkten beziehungsweise einmal Versandzonen, zum Beispiel Lagerstandort, geworden werden. Das heißt, wenn eine Bestellung aus Österreich reinkommt, wird es immer über den Fulfiller XYZ zum Beispiel abgewickelt. Der Lagerbestand Shopify-seitig ist gleich. Die Bestellung läuft korrekt beim Fulfiller ein. Der reduziert bei sich auch nochmal den Bestand, spielt dann Shopify zurück. Und Benachrichtigungen gehen dann entsprechend oft zum Teil auch von den Fulfillern ja raus. Also das ist auch eine Sache, die eigentlich sehr gut tatsächlich in Shopify funktioniert. Sehr, sehr stabil. Da hätte ich keine Bauchschmerzen, zumindest wenn das jetzt die Anforderungen letztendlich wären.
Ja, da kommen wir ja schon in Bereiche, wo du sagst, je nachdem, wie du halt aufgestellt bist, bildest du solche Prozesse ja auch über ein ERP ab. Aber ich sag mal, mehr als man denken würde, kommen ja Kunden zu uns, die halt jetzt nicht die tollsten ERPs haben oder nicht die flexibelsten ERPs haben und die genau dann sagen, pass auf, im ERP ist das ein Dreijahresprojekt und kostet mich eine halbe Million Euro, dieses Bestellrouting. Was können wir denn da in Shopify machen?
Ja.
Da
Und
muss man sich angucken.
nicht jedes ERP ist auch auf dem modernsten Stand vielleicht. Zu teilen sind die Anbindungen der Fulfiller gar nicht so einfach möglich ans ERP. Das heißt, es gibt zum Beispiel oft auch ein ERP, trotzdem ist der Fulfiller direkt an Shopify angebunden. Auch das ist ja tendenziell möglich und denkbar.
Ja, also wieder bei den Architektur-Fragestellungen. Vielleicht da auch nochmal so ein bisschen reflektierend auch aus dem, eher der Consultant. Es gibt natürlich Projektansätze oder Digitalisierungsansätze, die darauf abzielen, zu sagen, okay, deine gesamte IT-Architektur muss modernisiert werden, lieber Kunde, lieber Händler, liebes Unternehmen, damit alle Sachen an den richtigen Orten stattfinden. Ja, also ein modernes ERP, also die Fulfiller gehören an den ERP, die FIBU gehört ans ERP und so weiter. Aber die Realität und die Praxis sieht nun mal oft anders aus. Und wenn ich Potenziale habe durch zum Beispiel eine Migration zu Shopify, was ja häufig der Fall ist, muss ich nicht zwingend erst ein Dreijahres-Digitalisierungsprojekt machen und dann erst Shopify anbinden, sondern ganz häufig haben wir es ja, dass wir sagen, komm, lass uns die Shopify-Migration machen, da sprechen wir über wenige Monate und dann nimmst du also Spaß-Opportunitätskosten und dann kannst du immer noch gucken, was du sozusagen danach machst. Vieles ist, wie gesagt, aus Shopify möglich, beziehungsweise aus Tools, die du dann aus Shopify wieder anschließt. Ne? Also ich denke zum Beispiel jetzt an Retourenportale. Es gibt so geile Retourenportal-Apps oder Dienstleister, muss man ja eher sagen, die schließt du direkt an Shopify an. Die haben dann gegebenenfalls erstmal wenig mit dem ERP zu tun, weil auch das Routing läuft dann ja wieder über Shopify. Jetzt natürlich alle IT-Architekten, die hier zuhören, denken sich gerade, oh nein, aber ERP ist doch Source of Truth, das muss im Zentrum sitzen. Ja, grüne Wiese, keine Frage. Sind wir komplett da, aber grüne Wiese-Projekte haben wir wirklich sehr, sehr wenige. Und häufig geht es ja darum, in eine bestehende Architektur pragmatisch sich einzuklinken und dann zu gucken, wie man von dort aus weitermachen kann.
Der einfachste Fall ist immer, dass es eine sehr gute IT-Systemlandschaft gibt. Shopify ist eigentlich quasi nur die Storefront oder der Shop-Verkaufskanal, nenne ich es mal. Produktdaten liegen im PIM, das ERP tut, was es soll. Und letzten Endes werden eigentlich nur Bestellungen in Shopify aufgegeben durch den Kunden und vom ERP abgeholt und dann weiterverarbeitet. Es ist nur nicht immer genau, wie du sagst, diese wunderbare grüne Wiese einfach so da.
Ich habe eine Frage, also es ist eine echte Frage, das ist keine Interviewfrage, sondern ich weiß es wirklich nicht, was der Unterschied zwischen Shopify Markets und Shopify Markets Pro ist. Also ich habe es natürlich gelesen, aber ich habe es, glaube ich, wieder vergessen.
Shopify Markets Pro war beziehungsweise ist von Shopify die Lösung darauf, ich sag mal, die restlichen Schwierigkeiten, die Markets so mitgebracht hat, auch zum Beispiel Lokalisierung im Checkout oder ähnliches, zu schließen. Sie labeln es dann entsprechend als Pro, weil das noch mehr Individualisierungsmöglichkeiten letzten Endes bietet. Das ist ein Pilotprojekt gewesen, was ausgerollt ist, erstmal nur in den USA vor anderthalb Jahren mittlerweile, glaube ich, ungefähr, mit dem Hinweis, dass das auch zukünftig in allen anderen Ländern verfügbar sein soll. Ist nur meine persönliche Einschätzung, mein Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass das nie so dazu kommen wird. Das ist tatsächlich ein Pilot gewesen und relativ viel, was mit Shopify Markets Pro irgendwann mal angepriesen wurde, wurde sukzessive Schritt für Schritt mittlerweile in das normale Shopify Markets tatsächlich aufgenommen. Das heißt, ich glaube gar nicht, dass dieses Businessmodell von Shopify so gespielt wird. Irgendwann kommt auch Shopify Markets Pro nach Europa oder nach Deutschland zum Beispiel gegen Aufpreis XY, sondern die Erkenntnisse, die sie daraus gesammelt haben, werden sie mehr und mehr in das normale Shopify Markets integrieren. Auch da gibt es für Shopify natürlich mehr Monetarisierungsmöglichkeiten, zum Beispiel Wenn ich mehr als drei Märkte zum Beispiel einrichten will, brauche ich mindestens einen Advanced-Plan. Das heißt, Shopify deckt das so ein bisschen ab über die Pläne oder ich kaufe separat Märkte für eine monatliche Gebühr hinzu, zum Beispiel, dass ich sie einrichten kann. Was beim Markets Pro letzten Endes auch immer noch dahinter steckt, ist Global-E tatsächlich, die super viel mit Shopify an der Stelle zusammenarbeiten und unter der Haube eigentlich das ganze Shopify Markets Pro machen. Das heißt, Global-E könnte man auch ohne einsetzen. In Europa hat man keine andere Möglichkeit. Aber eigentlich ist das, was unter der Haube bei Shopify Markets Pro passiert, viel das, was auch bei Global-E passiert.
Interessant. Lass uns da sofort reingehen. Ich habe nur eine Nachfrage. Bei Shopify Plus hast du unbegrenzt Märkte zur Verfügung, oder?
Es gibt 50 Märkte, die zur Verfügung stehen. Das heißt,
Okay.
wir sind schon auch bei einigen Mal an Grenzen gestoßen. Wenn wir wirklich, sagen wir mal, in 80 Länder, bei Nikis zum Beispiel 80 Länder, und jedes Land ist ein eigenständiger Markt. Wir konnten das damit auflösen, dass nicht jedes Land wirklich ein eigenständiger Markt ist, sondern wir so ein paar zusammen gruppiert haben, wo wir mit den 50 auskamen. Aber diese Limitierung ist letzten Endes da bei 50.
Das hattest du, glaube ich, ganz am Anfang erwähnt, ne, dass ein Markt nicht zwingend ein Land sein muss, sondern dass du auch mehrere Länder zu einem Markt zusammenfügen kannst, clustern kannst, ne?
Was ganz cool ist, früher oder bis vor einem halben Jahr ungefähr musste es auch immer einen sehr klaren primären Markt geben, der auch nur ein einziges Land sein durfte. Oft ist das ja selbsterklärend. Ich habe meinen Firmensitz in Deutschland. Deutschland ist mein primärer Markt. Also, ne, richte ich den als eigenständiges Land, als primärer Markt ein. Mittlerweile kann ich auch Ländergruppen als primären Markt definieren. Also ich könnte zum Beispiel sagen, okay, mein primärer Markt ist DACH. Und da liegen eben Deutschland, Österreich, Schweiz zum Beispiel drin.
Cool. Ich habe noch zwei Themen, die ich mit dir, also eigentlich hatte ich jetzt nur noch ein Thema, was ich mit dir durchsprechen wollte, nämlich so ein bisschen so diese Fallbeispiele aus der Praxis. Vielleicht, ne, wo sind wir in Richtung Markets abgebogen und wo sind wir in Richtung Multistore abgebogen? Ich weiß nicht, ob du in dem Kontext Global E unterbringen kannst oder ob wir das getrennt betrachten wollen, weil das Global E-Thema beziehungsweise, um das mal, ich meine, wir sind jetzt hier im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wir müssen keinen anderen Dienstleister nennen, aber Global E haben wir jetzt ja bei einigen Kunden in letzter Zeit mit eingerichtet. Ja, was hat das damit auf sich?
Der Checkout von Shopify ist nach wie vor ein relativ geschlossenes System eigentlich. Wenn ich hingehen will und zum Beispiel, bevor der Kunde eine Bestellung in meinem Shop abgeben will, tatsächlich einmal nochmal eine Prüfung machen will, ob da gegebenenfalls betrügerisches Risiko da ist. Oder der Kunde, ich will nochmal prüfen, wie viele Bestellungen hat er in der Vergangenheit gemacht, was ist Customer Lifetime Value zum Beispiel, und ihm abhängig davon zum Beispiel andere Zahlungsmöglichkeiten anbieten. Das heißt, in meinem Shop könnte ein Use Case sein, nur Kunden, die zuvor 10.000 Euro Umsatz gemacht haben, können mit Kreditkarte bezahlen, weil vorher ist mir das Risiko zu hoch, zum Beispiel. Wenn dort Logik in den Checkout kommen soll, die tatsächlich mit Internationalisierung oder Lokalisierung zu tun hat, also Zahlungsmethoden, Versandmethoden, Steuerlogik etc., dann bietet Global-E einen größeren Fundus an Möglichkeiten. Das heißt, Global-E hijackt so ein bisschen den Shopify-Checkout. Die spielen nicht mehr wie früher einen eigenständigen Checkout aus, sondern die hängen sich tatsächlich in den Shopify-Checkout ein, bieten aber mehr Einstellungsmöglichkeiten und können noch flexibler und noch detaillierter Steuerthematiken zum Beispiel abbilden, können Zahlungsanbieter
Okay.
spielen etc. Und also das ist der Touchpoint zu Shopify. Was dann passiert, ist, dass mit so einer Order Global-E auch gegebenenfalls ganz viele Dinge tut, prozessual, bevor sie zum Beispiel ins ERP gehen oder in der weiteren Prozesskette. Auch da ist Global-E so ein bisschen der Partner für die ganzheitliche Betrachtung eigentlich der Lokalisierung. Nicht nur auf den Shop bezogen, sondern auch über die dahinterliegenden Prozesse
Also
tatsächlich.
die Buchung im Endeffekt, die Steuern richtig zu reporten und wieso die treten praktisch wie so Agenten oder Distributoren dann im Zweifel auf Zollthemen auch und.
Korrekt, ja.
Ja, okay. Nee, cool. Das ergibt Sinn, und ist ja vielleicht auch nochmal so eine Stütze, ne, wenn man, weil das ist ja häufig dann, du hast Markets, du hast vielleicht Anforderungen, die über Markets gar nicht so gut abbildbar sind, oder du hast sowieso die Notwendigkeit aus deinen Operations heraus, sowas wie Global E halt zu nutzen. Und dann kriegst du dadurch so ein Supercharge, wenn, oder so eine mehr Flexibilität in dem, was du dann auch in Shopify machen kannst. Das würde ich mir jetzt einmal so gedanklich abspeichern. Dann vielleicht noch ganz knackig und kurz, vielleicht Lessons learned, bisschen aus praktischen Projekten. Wo sind wir zu Markets abgebogen? Wo sind wir zu Multistore abgebogen? Wo bereust du vielleicht auch die Entscheidung, die wir getroffen haben? Müssen ja keine Namen nennen, aber immer gerne, wenn man aus der Praxis spricht. Einfach so ein bisschen Secret Knowledge,
Ja.
wenn du was zu teilen hast.
Also ich glaube, es ist super wichtig, aber wie bei vielen anderen Themen auch, dass man sich vorher wirklich hinsetzt und sich überlegt, okay, was ist das sinnvolle Setup? Weil es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als mit sehr komplexen Anforderungen sich für die eine oder andere Lösung zu entscheiden, um irgendwo mittendrin in dem Projekt zum Beispiel oder mittendrin irgendwie nach einem Jahr zu merken, das war vielleicht jetzt doch der falsche Ansatz. Und dann wieder umzuschwenken. Das ist in der Regel das, was den meisten Aufwand tatsächlich bringt. Ansonsten haben wir viele ich sag mal, der Hauptentscheidungskriterien eigentlich angesprochen. Das sind zum einen die organisatorischen, also gibt es eigenständige Business Units, gibt es eigenständige Brand Manager gegebenenfalls, also will ich tatsächlich sehr bewusst das Geschäft separieren. Dann macht es definitiv Sinn, in unterschiedliche Shops zu gehen. Wenn bei Bugatti jetzt zum Beispiel den Fall, die kommen gewachsen aus Deutschland, die haben jetzt einen österreichischen Markt, einen niederländischen Markt, die wollen jetzt aber stärker zum Beispiel auch in den asiatischen Markt drängen. Das heißt, da Japan, China, Korea etc. bespielend. Da wird es vermutlich, die Entscheidung ist noch nicht 100% getroffen, aber da wird es vermutlich darauf hinauslaufen, dass es dafür einfach einen separaten Shop gibt, weil das Business im asiatischen Raum dann doch so unterschiedlich ist. Die werden das nicht zentral aus der Zentrale aus Deutschland irgendwie gestalten, sondern da Spezialisten in den jeweiligen Ländern sitzen haben, die das Business dort tatsächlich kennen und dann auch eben ihren eigenen Shop betreiben wollen. Eigene Gestaltungsmöglichkeiten beim Frontend, bei den Produkten, bei den Marketingkampagnen, die sie fahren, etc. haben wollen. Bei Nitro zum Beispiel haben wir differenziert auf Multishop, aber eigentlich eher auf Basis von B2B, D2C etc. und in den einzelnen Stores dann aber Märkte bedient. Trotzdem ziehen wir manchmal einen Markt raus. Also zum Beispiel, sagen wir mal, für die Schweiz ziehen wir aus diesem ganzen Konstrukt der Shops trotzdem einen einzelnen Shop raus, wo wir einen eigenen Shop für aufbauen, weil das besser zu deren Business-Prozessen tatsächlich dann passt. Also wer soll überhaupt Zugriff auf den Shop haben, gerade auch im B2B-Bereich zum Beispiel, steuerliche Geschichten in der Schweiz etc. Genau, also das zum einen, produktspezifisch haben wir angesprochen, Pflegeaufwand logischerweise. Aber mein Ansatz wäre tendenziell immer zu schauen, erstmal, okay, können wir mit einer Ein-Shop-Lösung tatsächlich starten?
Also mit Markets dann.
Genau, mit Markets, weil ich sag mal, den bestehenden Shop zu klonen und daraufhin dann aufzubauen, ist in der Regel einfacher als im Nachhinein zum Beispiel wieder zu konsolidieren, weil die Pflegeaufwände von dann doch irgendwie 12 Shops, die parallel betrieben werden, zum Beispiel dazu zu aufwendig gegebenenfalls wäre. Wir haben immer wieder auch natürlich datenschutzrechtliche Themen, also insbesondere wenn ich EU-Länder betreue und Non-EU-Länder, Cookie-Consent, solche Geschichten, Tracking. Aber auch da gibt es tendenziell Lösungen, wie man das je Shop umsetzen kann. Bei Chrisboard jetzt zum Beispiel, wir haben einen dedizierten Chrisboard Allbirds. Die sind Distributor für die Brand Allbirds, sowohl in Europa als auch für Schweiz und Liechtenstein. Dort haben wir aber einen klaren EU-Shop gemacht, wo sämtliche Euro also EU-Länder drin sind, und wir haben einen Shop für Schweiz, Liechtenstein etc. auch da an der Stelle.
Genau. Muss man da aber natürlich erwähnen, dass bei dem Kunden, der sowieso auf diesen Multi-Store-Setup jetzt gar nicht wegen der Standardisierung, weil die halt unterschiedliche Brands sozusagen bedienen und da in Anführungszeichen eh schon dran gewöhnt sind. Ich glaube, worauf man auch hinaus möchte, ist klassische ABC-Analyse. Wenn man jetzt in einem Markt 80, 90, 95% seines Umsatzes macht, dann sollte man jetzt nicht unbedingt für den zweiten Markt oder den dritten Markt direkt auf Multi-Instanz gehen, es sei denn, wir sprechen hier über Millionenumsätze, sondern das erstmal versuchen, aus dem Marktkonstrukt heraus zu bedienen, weil zumindest ich habe das Gefühl, da liegt eh die Zukunft. Na, also da investiert Shopify ja auch viel. Dieses Multi-Instanz-Ding, das klingt auch immer so als Kompromiss, okay, wenn wir Shopify machen, dann müssen wir das in Multi-Instanz machen. Sobald man unterschiedliche Märkte bedient, muss man die sowieso unterschiedlich auch pflegen. Ob ich das jetzt in einem Backend mache oder einmal oben rechts klick und das in einem anderen Backend mache. Also ich habe mir das auch mal bei Shopware angeguckt und bei anderen, und im Endeffekt ist es eigentlich überall die gleiche Nummer. Ich finde es eigentlich eher ein Asset, dass du bei Shopify halt die Möglichkeit hast, nicht alles einzeln bespielen zu müssen, ne, sondern da jetzt durch Markets echt viele Möglichkeiten hast. Und schon, wie du sagst, um den Punkt auch nochmal aufzugreifen, das mit Markets Pro, das spricht so ein bisschen für diese Firmenkultur von Shopify, ne? Statt zu sagen, wir machen da jetzt so ein Premium-Produkt und versuchen das dann irgendwo überall zu vertreiben, und das wird dann einfach nur für alle Beteiligten nervig, weil da muss man auch wieder lernen, wo sind die Unterschiede, wo ist die Abgrenzung. Man macht diese Pro-Geschichte, um sich die Entwicklung gegenfinanzieren zu lassen. Und slice dann dort die ganze Zeit eigentlich Features raus, um den allen zur Verfügung zu stellen. Das sieht man ja an allen Ecken und Enden. Also, weil ich muss immer an das Tracking und die Pixels und sowas denken. Das wäre so prädestiniert gewesen, das hinter Plus zu verstecken. Na, und zu sagen, ja gut, wenn du das machen willst, dann brauchst du halt Plus, weil du, wenn du halt irgendwie brauchst, das Tracking. Aber stellen sie jetzt allen zur Verfügung. B2B ist jetzt noch bei Plus, ne? Aber Markets ist theoretisch auch wieder bei allen. Also ich finde das eigentlich super smart und fair, und das wird im Zweifel nur noch mächtiger, weil Shopify wächst ja auch mit seinen und ihren Kunden, und zumindest jetzt bei den Kunden, die wir im Portfolio haben, gefühlt 8 von 10 haben Internationalisierung als Wachstumsstrategie bei sich in der langfristigen Planung, und das willst du dann irgendwie sinnvoll abbilden, und du fängst typischerweise nicht an, ganze Teams einzustellen, nur um den Markt zu bespielen, sondern das Häufigste ist dann für das Multi-Instanz-Ding, wenn du das wirklich aus dem Boden stampfst, du findest halt nicht so gut auch für diesen Markt und willst ihm halt eine eigene Instanz zur Verfügung stellen. Du hast vielleicht noch die Ownership über das Frontend und das Theme, aber die ganzen Operations-Themen liegen dann halt bei diesem Distributor, und das ist ja auch irgendwie eine smarte Aufteilung. Cool. Also wir sind jetzt, glaube ich, hitten die 45-Minuten-Mark. Das ist, was wir vorgegeben bekommen haben. So Richtung Abschluss kommt. Gibt es noch irgendwas, was du Zuhörenden, die sich gerade, also die vielleicht so selber sich Shopify-Profis nennen, die das in ihre Beratungsgespräche einbauen wollen, oder HändlerInnen, die gerade genau diese Abwägung treffen? Wie sollte ich das bei Shopify machen? Hast du da noch ein, zwei heiße Tipps, Fettnäpfchen, irgendwas, wo du sagst, ey, da habe ich 1,5 Jahre für gebraucht, das zu checken. Nehmt das mal mit.
Also gerade für die, die Shopify sowieso schon im Einsatz haben, mein Tipp wäre tatsächlich einfach mal, das als Spielwiese auch zu nutzen. Man kann relativ einfach einen neuen Markt hinzugeben. Den muss man noch nicht aktivieren, aber man kann ihn konfigurieren. Man kann ihn sich in der Vorschau dann trotzdem anschauen, und man könnte theoretisch auch Testbestellungen und so weiter machen. Also um mal so seine Füße ein bisschen nass zu machen und mal zu gucken, was geht und wie geht das, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Das kann man relativ gut machen. Ansonsten vielleicht ein Quick Win, was viele vielleicht gar nicht wissen. Das ist ein bisschen eigentlich ein Steuerthema. Shopify aktiviert automatisch die Shopify Tags Funktionalität. Und das führt dazu, dass von jeder Transaktion zusätzlich nochmal 1,5% Gebühren abgezogen werden. Und Nicht in allen Fällen ist das tatsächlich nötig. Das heißt, man kann mal in den Einstellungen steuern, gucken, ob das gerade aktiviert ist oder nicht. Weil es ist wirklich nur dann notwendig, wenn ich tatsächlich in verschiedene und viele verschiedene Märkte verkaufe, wenn ich gemischte Steuersätze auch an den Produkten habe, damit auch gemischte Steuersätze für die Berechnung der Versandkosten zum Beispiel. Nur dann ist diese bezahlte Version von Shopify Tax letzten Endes eigentlich notwendig. Kann man relativ schnell mit einem Klick auf Basic zurückstellen und spart sich diese zusätzlichen transaktionalen Gebühren.
Guter Tipp, guter Tipp. Ich weiß noch, als das bei uns durch den Slack ging, weil, also ich meine, das ist ja so ein Steuer-Reportings-Thema, Reporting-Thema wahrscheinlich. Und im Zweifel hast du das ja gegebenenfalls schon gelöst durch Settlement-Schnittstellen oder Mailtax2 oder sowas, was du schon im Einsatz hast, ne? Aber halt auch cool, dass Shopify das prinzipiell wieder anbietet, weil wenn du am Wach also wenn du wächst und skalierst und halt auch noch nicht so einen Dienstleister hast, dann, ne, über so einen Knopfdruck das erstmal zu machen, da steckt ja auch wieder irgendein größerer Dienstleister hinter, wahrscheinlich Alavara oder Vertex oder sowas, dass du das darüber dann schon mal starten kannst. Cool, ja, das ist wirklich ein Quick Win, der pures Geld wert sein kann. Cool. Ich danke dir, Christian. Das war wirklich sehr hilfreich. Vielleicht auch nochmal mein Verständnis jetzt zusammenfassend. Diese Abwägung Markets versus Multistore versus Hybrid beginnen mit den Anforderungen, beginnen dann mit einer Zeichnung erstmal, welche Märkte gibt es, welche Daten gehen von wo nach wo. Wenn wir jetzt, und so starten wir ja auch, ne? Also wenn ihr jetzt auf uns zukommen würdet, also auf eShopGuide zukommen würdet, dann würden wir halt ein Discovery aufsetzen und das halt gemeinsam zeichnen. Und daraus ergibt sich dann halt eine Empfehlung unsererseits, was da am smartesten ist. Und vielleicht noch ein Gedanke oder Hinweis, weil darüber stolper ich auch oft mit den Kunden, ist diese Annahme, ja, Multistore ist im Setup bestimmt viel aufwendiger. Und ja, das kostet dann das Doppelte als Projekt. Ist ja in Wahrheit nicht so, weil auch in Markets hast du echt viel zu einzustellen. Klar, du hast ein bisschen mehr Fixkosten sozusagen, aber da reden wir sozusagen über ein paar Tage Unterschied und nicht Dutzende Tage Unterschied in einem Migrationsprojekt, ob du jetzt Markets oder Multi-Instanz nutzt. Das wird eher am Ende dick sozusagen dann in der Pflege, ne? Also da hast du schon dann im Zweifel Implikationen, dass du schon höhere Pflegeaufwände hast, wenn du im Multishop-Ansatz bist.
Sowohl der Betrieb als auch die laufenden Kosten, weil ich einfach mehrere Shops betreibe, können der Knackpunkt sein. Vielleicht da auch noch ein kleiner Quick Win. Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, wenn ich Multi-Shops habe und ich habe zum Beispiel, ich sag mal, 10 Shops für 10 unterschiedliche Länder und ich brauche aber eigentlich in allen Apps, in allen Shops die Wishlist-App zum Beispiel. Grundsätzlich, so funktioniert Shopify. Jeder Shop ist ein eigenständiger Shop. Das heißt, es würde für jeden Shop auch eigenständig diese Gebühren anfallen für die App. Das heißt einfach mal 99 Euro oder 99 Dollar im Monat. Man kann oft mit den App-Herstellern auch sprechen und denen ganz klar sagen, pass auf, wir haben hier diesen Multi-Instanz-Ansatz. Es ist dieselbe Brand. Eigentlich ist derselbe Shop. Wir haben nur lokalisiert. Auch dann sind die App-Hersteller oft bereit, für die anderen Shops das zum Beispiel für 0 € zur Verfügung zu stellen, dir.
Auch nochmal ein guter Tipp. Sage ich auch ganz oft. Generell, es ist B2B. Fragen kostet nichts. Verhandeln ist immer ein Thema. Und hinter den App-Herstellern stecken halt auch Menschen. Da gibt es größere, die haben dann vielleicht sowieso irgendwie Pläne dafür, aber ganz viele sind ja auch relativ klein. Und wenn ihr sagt, komm, wir kommen hier mit 10 Shops, macht mal einen guten Preis, dann irgendwas kann man eigentlich immer raushandeln. Alright, das war's dann auch schon für heute. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, informativ war. Kritik, Anmerkungen, Anregungen natürlich immer gerne in der Kommentarspalte, wo ihr das auch jetzt gerade immer gehört habt. Über Bewertungen freuen wir uns natürlich auch. Wenn ihr Christian erreichen wollt, dann müsst ihr durch mich. Nein, war ein Scherz. Wenn ihr was gemeinsam machen wollt, kontaktiert uns. Einfach sehr gerne. Christian, nochmal danke für deine Zeit und deine Reflexion. Allen Zuhörenden vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Danke, ciao.